Geht's euch gut? Schwere Fragen. Obwohl, es gibt schlimmere. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist, Jesus. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns immer mehr zeigst, wer wir sind, Jesus. Danke, dass du uns in dein Bild transformierst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn wir dich sehen, Jesus, werden wir wie du. Und ich bete dafür, Vater, dass wir dich immer mehr sehen. Dass wir uns immer mehr in dich verlieben. Dass wir immer mehr deine Herrlichkeit sehen, Jesus. Wow. In Jakobus, ist das im Neuen Testament, Thomas? Ja. Danke. Im Jakobus 4 muss das sein. Ja. Im Vers 7 steht: Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und ich würde das vielleicht gerne nochmal so als einen Abschluss, und dann gucken wir mal, ob wir noch so eine Impartation-Zeit machen, aber dass wir wie, und das geht in die Frage rein, die wir auch gehört haben, die erste: Wie lebe ich siegreich im Angesicht von Versuchung? Wie lebe ich als ein Überwinder? Und hier steht: Unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel. Und wir haben die verrücktesten Ideen, was es heißt, dem Teufel zu widerstehen. Wir haben, da gibt es viele, viele geistliche Kriegsführungstaktiken, ja, die sich so befinden da so, ne? Und ich sage, aber die aller, soll ich dir den Schlüssel für die, oder den Schlüssel, ich mag nicht Schlüssel, aber es ist ein Schlüssel für die wichtigste Waffe, die du haben kannst in deinem christlichen Leben, ist die Demut. Es ist die wichtigste Waffe. Es ist das wichtigste und wertvollste, was du hast. Wie widerstehst du dem Teufel? Indem du dich Gott unterwirfst. Amen. Indem du dich ihm unterwirfst. Was heißt das, ihm zu unterwerfen? Ihn anzuerkennen, seine Wahrheit anzuerkennen, dass er Recht hat, dass das, was er sagt, stimmt, dass das, was er gesprochen hat, deine Realität ist. Das ist Demut. Ja? Ein demütiges Herz ist nicht das, was sich selber schlägt, selber niedrig und kaputt macht, sondern ein demütiges Herz ist ein Herz, das Gott glaubt. Sein Herz, das Gott vertraut, und zwar über den Umständen, weit über das hinaus, was ich empfinde oder fühle, was eben nicht im Fleisch wandelt. Und das nochmal zu erklären, wäre vielleicht auch wichtig, dass das Fleisch, was ist denn das Fleisch, wenn das Fleisch gekreuzigt ist? Was ist denn das Fleisch? Paulus spricht von einem fleischlichen Christen. Habt ihr das schon mal gelesen? Ja, ein fleischlicher Christ, der schwach ist, sagt er. Ja, der einfach schwach ist. Was ist denn ein fleischlicher Christ? Ein fleischlicher Christ ist ein Christ, der wandelt durch die fünf Sinne, durch die fünf irdischen Sinne, die er hat, und da ganz logisch langläuft und das, was er sieht, was er hört, die Informationen, die er kriegt, daraus schlussfolgert er seine Reaktion. Das ist ein fleischlicher Christ. Ja, es ist einer, der Jesus, also Paulus sagt das dazu, ihr seid nicht mehr, ihr habt nicht mehr das Recht, wie bloße Menschen euch zu benehmen. Das ist eine krasse Sache. Manchmal sagen wir gerne so, wir sind doch auch nur Menschen. Ja, schon mal gehört? Wir sind doch auch nur Menschen. Dann sagen wir, sorry. Tut mir leid. Nein. Du bist nicht mehr nur ein bloßer Mensch. Seid ihr da? Ich weiß, abends, so, schlag mal deinen Nachbarn. Nein, lass das. Okay. Auf die Schulter, genau, danke. Aber wir sind nicht mehr nur bloße Menschen. Wir können diese Ausrede nicht mehr sagen. Warum sind wir nicht mehr bloße Menschen? Weil wir aus Gott geboren sind, weil wir neu gemacht sind, weil wir aus dem Himmel geboren wurden. Wir sind nicht mehr bloße Menschen. Und ein fleischlicher Mensch, ein fleischlicher Christ ist jemand, der aber so wandelt, als ob er Gott nicht hätte. Der sagt, ich habe Gott in mir, aber er lebt, als ob er nicht da wäre. Er lebt, als ob er die Wahrheit nicht kennen würde. Er lebt von einer irdischen Perspektive. Und Paulus schreibt, das ist schwach. Und das ist ja klar, weil ich dort nicht überwinde. Dort nicht stärker bin als die Welt um mich rum. Dort die, sage ich mal so, wenn du die Schwachheit der Menschen um dich rum, dein Level an Stärke bestimmen, dann bist du genauso schwach wie sie. Wenn das, wenn die Fehler der Menschen um dich rum, ja, dazu führen, dass du Fehler machst, dann sind ihre Fehler dein Level an Stärke. Und das ist genau der Punkt, wo Gott sagt, wir sind größer als das in ihm, wenn wir uns aber vorher ihm unterwerfen. Weil wenn wir uns Gott unterwerfen, ist das dem Teufel widerstehen. Und dem Teufel widerstehen bedeutet, ich glaube das, was Gott sagt. Amen. Ich glaube das, was Gott sagt. Ich kriege euch noch wach, keine Sorge, das kriegen wir noch hin. Ja, wenn du versucht wirst von einer Lüge, die dir eintrichtert, irgendwas Dämliches zu machen und du gehst in dein Versteck und du sprichst die Wahrheit Gottes über dein Leben, dann ändert sich deine Perspektive und du findest, dass etwas anderes in dir ist, als das, was der Feind dir versucht hat einzureden. Das Problem ist, wir müssen natürlich wissen, was die Wahrheit ist. Das ist, also wenn ich eins euch mitgeben kann, ist, ich weiß, es ist ein umstrittenes Buch und man kann sehr viel Mist damit machen und tatsächlich durch die Kirchengeschichte hindurch oder überhaupt die ganze Geschichte der Welt hindurch wurde mit diesem Buch so viel Mist gemacht wie mit selten irgendeinem Buch. So viel Kriege geführt, Menschen abgeschlachtet und so weiter. Wenn wir das nicht durch den Geist Gottes und durch die Linse des neuen Bundes verstehen, dann kriegen wir hiermit auch nichts hin. Ja, aber wenn wir einmal verstehen, was das Kreuz bedeutet und was es heißt und wenn wir hineingehen in diese Realität des neuen Bundes und Gott sehen durch Jesus Christus, weil er ist das vollkommene Abbild Gottes, er ist der Abdruck seiner Herrlichkeit, er ist das, was Gott wirklich ist. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann müssen wir Jesus anschauen. Amen. Er zeigt es, er zeigt das. Er sah, als Philippus sagt, oh, wann zeigst du uns den Vater? Da sagt Jesus zu ihm, hey, so lange bin ich bei euch und du hast den Vater nicht gesehen? Wer mich gesehen hat, sieht den Vater. Er ist es, er zeigt uns, wer Gott wirklich ist. Und wenn wir das haben, wenn wir das drauf haben und das wirklich fest in uns verwurzelt ist, also die Bibel sagt dazu auch, das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneiden. Und das funktioniert nur dort, wo wir die Bündnisse verstehen. Es funktioniert sonst nicht. Sonst hast du ein ganz komisches, verwirrtes, durcheinander Gottesbild, wo du nie weißt genau, woran du bist. Aber wenn du die Bündnisse verstehst und das wirklich siehst und dich hierauf stellst dann und auf die Güte Gottes, das, was er hier drin sagt, dann kämpfst du den guten Kampf des Glaubens. Und der gute Kampf des Glaubens ist wirklich tatsächlich einfach nur das, was du glaubst. Siehst du, der Schild des Glaubens, kennt ihr ja in Epheser 6, ja, die Waffenrüstung, da heißt es, da kommen feurige Pfeile des Feindes, richtig? Die schießen auf den. Nun, worauf schießen feurige Pfeile des Feindes? Ich habe früher immer gedacht, sie schießen auf mein Herz, auf meine Emotionen, weil dann fühle ich mich wie ein Sünder, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich so und so. Aber er schießt nicht auf dein Herz, er schießt auf dein, auf Sächsisch, Nüschel. Ja, hier kann ich das ja echt mal predigen, das würdet ihr sogar verstehen. Er schießt auf deinen Gop. Ja, und es ist ein Gedankenpfeil, der da kommt. Ein Pfeil, ja, der dir etwas ein. Und hier ist der Punkt: Es kommt nicht mit du bist so und so, sondern es kommt mit ich bin so und so. Warum? Weil er möchte, dass du dich identifizierst mit der Lüge und sie wahrnimmst als dein Gedanke, dein Eigentum. Ich bin so. Ich denke das, ich lüstere jetzt hier, ich möchte diesen Porno schauen, ich möchte diesen Personen schlagen oder Gerechtigkeit haben oder was auch immer was, ja. Ich möchte jetzt hier aber Gerechtigkeit für mich und jetzt muss ich Wut dafür benutzen und so weiter. Diese ganzen Trigger, die kommen, weil er will, dass du denkst, du bist es. Er will, dass du dich identifizierst mit seinem Müll. Und das sind feurige Pfeile, ja. Nicht du bist hässlich, ich bin hässlich. Weißt du, wenn du morgens in den Spiegel guckst, kommt auf die Uhrzeit an, dann stimmt das ja vielleicht auch noch, aber einfach weil, aber sie weiß, was ich meine, ja. Es gibt, ich bin in Christus immer hübsch, Amen. Es ist ein, aber gerade bei jüngeren Leuten und bei den Frauen, die so einen Druck haben heutzutage durch die ganzen Zeitschriften und Bilder im Fernsehen und so weiter, irgendein Bild zu entsprechen. Ja, wo dann so ein Vergleich stattfindet innerlich von fotogeshoppten Hochglanzbildern, die überhaupt keiner Realität entsprechen. Und dann kommt der Feind, und das ist gar nicht so lustig, das ist eine perfide, widerliche Lüge, die junge Menschen bis in den Selbstmord treibt und in Depressionen und Bedrückung und so weiter, weil sie denken, sie sind hässlich. Ja, und das ist für mich einfach so ein, du solltest in der Lage sein, in den Spiegel zu gucken und zu denken, wow, hübscher Typ, hübsches Mädel. Sollst du tun, aber nicht, weil du denkst, du bist hübscher als andere, sondern weil du einfach deinen Wert erkennst und siehst, dass du im Ebenbild Gottes geschaffen bist, was schon immer der Plan des Himmels war. Bist du im Ebenbild Gottes geschaffen oder nicht? Hat das Christus wiederhergestellt oder nicht? Bist du ein Abbild seiner Herrlichkeit oder nicht? Ja, du bist tatsächlich ein Schatten von ihm. Du bist göttlich, tatsächlich. Dieses Wort darf man manchmal nicht kaum benutzen in der Gemeinde. Ja, das ist gar nicht Irrlehre. Nein, lass mich das erklären. Du bist göttlich in der Abhängigkeit von ihm, nicht getrennt von ihm. Und was das heißt, ist, die Welt sagt das die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast auf den ganzen Magazinen und Zeitschriften. Da geht es die ganze Zeit darum, Gott zu sein. Wie ich mein Leben auf die Reihe kriege, besser bin, toller bin, hübscher bin und so weiter und das alles schaffe und in Frieden komme. Und da könntest du Predigten drüber halten, aber der kleine Unterschied ist, es ist immer alles ohne Gott. Und du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Das Wort dort, das hebräische Wort, bedeutet wie ein Schatten. Das heißt, abhängig von ihm spiegelst du ihn. Amen. Drückst du ihn aus. Wie kann das hässlich sein? Wie kann das hässlich sein? Das ist nur hässlich, wenn es verdreht ist von der Sünde. Aber so kommt der Feind. Und dann sagt, ich bin hässlich. Nicht du bist hässlich, weil dann könnte ich ja vielleicht noch mitkriegen, dass es eine Stimme von außen ist. In dem Moment, wo ich etwas von mir, von außerhalb entdecke, habe ich schon einen großen Schritt in Richtung Sieg. Weil wenn es von außen kommt, kann ich was damit machen. Wenn es aber von innen kommt, und deswegen ist diese Lehre, dass wir immer noch Sünder sind, so dramatisch falsch. Wenn es von innen kommt, kann ich nichts ändern, außer zu hoffen, dass Gott irgendwann mal irgendwas ändert mit mir. Aber solange das nicht passiert, bin ich gefangen. Ich muss sündigen, weil ich bin ja einer. Ich schaffe das ja gar nicht. Wie soll das gehen? Ich stimme überein mit dieser Lüge. Ich bin jemand, der das will. Was nicht richtig ist. Ich bin so jemand. Ich habe so ein kaputtes, verdrehtes Herz. Und dann haben wir diese ganzen Boost-Gottesdienste, wo wir da sitzen. Und ich habe, wisst ihr, ich habe das früher alles gemacht. Ich sage das nicht verächtlich oder sowas in der Richtung, wirklich nicht. Aber ich frage nach der Frucht. Wir sind früher immer, da gab es dann jedes Jahr dieselbe Konferenz. Und was ist auf jeder Konferenz das Erste, was getan wird? Buße. Immer wieder neu. Immer wieder neu und immer dieselben Leute. Und du denkst dir so, hey, was ist denn das? So, weil irgendwie, also hat Jesus uns frei gemacht oder nicht? Also muss das nicht mal aufhören? Ich meine, ist ja okay, von mir aus machst du das auch 3 Jahre dasselbe und dann checkst du es irgendwann, aber immer und immer wieder? Immer wieder erstmal Buße tun, damit der Kanal rein ist und der Geist Gottes kommen kann und so weiter. Und irgendwie, das ist es nicht, ein Sündenfokus. Und Jesus will nicht, darf ich dir sagen, Jesus will nicht, dass du einen Sündenfokus hast. Ein Sündenfokus macht dich nicht frei, ein Christusfokus macht dich frei. Ein Fokus auf die Gerechtigkeit in Christus macht dich frei. Aber nicht ein Fokus auf das, was du alle... Weißt du, wenn du schon immer gucken willst, ob bei dir irgendwas nicht stimmt, weißt du was, es kann passieren, dass du jedes Mal irgendwas findest. Und dann rennst du die ganze Zeit so rum, ja, auf Englisch heißt es Navel Gazing, also immer auf deinen eigenen Bauchnabel gucken. Und was passiert? Du hörst auf, deiner Umgebung Gutes zu tun, weil du nur mit dir beschäftigt bist. Es dreht sich nur um dich und ich und ich und ich und ich und ich bin noch nicht so weit und ich kann noch nicht und ich bin so schlecht und so weiter und hilf mir und bete für mich und ach und mir geht's wieder so schlecht und so weiter und wir sind die ganze Zeit geht's immer mich, ich, mir, meiner, mich. Ja, ist ein Fokus, Selbstfokus ist die ursprüngliche Befähigung von Sünde. Ist die ursprüngliche Befähigung. Jesus sagt, deswegen verlier dich selbst. Er sagt, lass los. Und dann kommt diese Lüge, ja, ich bin hässlich. Es kommt und du stehst vorm Spiegel und denkst, oh ja, stimmt. Stimmt, boah, wie soll, ja, und du, was passiert? Du stimmst überein mit der Lüge. Und wenn du übereinstimmst mit der Lüge, und ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist wichtig, dann befähigst du sie. Und dieser eklige Mist schleimt an dir hoch. Und dieses eklige Zeug lagert sich. Und irgendwann ist das so fest in dir verankert. Die Bibel nennt das Ganze dann Gedankenfestungen. Ja, weil du so damit identifiziert bist, dass du dir nicht mal vorstellen kannst, dass das nicht ein Teil von dir ist. Es ist so umwoben, so gebaut in deinem Kopf, so klar, dass selbst manchmal die Wahrheit, die klare Wahrheit für dich nicht greifbar wird. Und an dem Punkt, dann brauchst du Hilfe. Dann redet man mit ihr und betet mit ihr und dann braucht man auch eine Begleitung. Ja? Dann ist man so ein bisschen, also was heißt brauche, ich will Gott nicht einschränken, aber es ist ganz gut, wenn man das dann macht. Ja, wenn man da irgendwie über längere Zeit jemanden hat, der einem die Wahrheit sagt und der einem raushilft und der einen begleitet, der sagt, hey, guck mal, das ist doch Quatsch, was du glaubst und mit einem betet und so, da so ein bisschen rausgeht. Ja, das ist sicherlich wichtig. Aber wie funktioniert der Schild des Glaubens denn dann? Wie läuft er denn? Was ist denn dieser Kampf? Was ist denn die Demut vor Gott? Die Demut vor Gott, dem Teufel zu widerstehen. Der Schild des Glaubens ist, dieser Gedanke, lass uns mal dabei bleiben, ich bin hässlich, kommt und landet ein feuriger Pfeil in deinem Kopf. Und vielleicht, je nachdem, bringt er eine Erinnerung mit sich. Bringt eine Erinnerung an etwas, wo du was Negatives erlebt hast, mit sich. Und was haben sogar Wissenschaftler herausgefunden, die immer wieder die Bibel bestätigen? Emotionen werden verursacht durch Gedanken. Deine Gefühle kommen durch, was du denkst. Der Feind schießt nicht auf deine Gefühle, er schießt auf deine Gedanken. Und was ist jetzt der Punkt? Der Punkt ist ganz einfach, er schießt auf deine Gedanken. Du erinnerst dich an früher, ich habe das jetzt nicht mehr, früher hatte ich das eine Weile. Ich bin schwer heroin-kokainabhängig gewesen und Jesus hat mich frei gemacht. Und das kann passieren, du kommst zurück, ich bin in Leipzig aufgewachsen, du kommst zurück in meine Heimatstadt und ich sehe bestimmte Dinge. Ich rieche bestimmte Gerüche, ich treffe bestimmte Leute und eine Erinnerung in mir wird getriggert. Etwas wird hervorgeholt und was kommt mit der Erinnerung? Dieselbe Emotion, dasselbe Gefühl. Du kannst du hast irgendeine schlechte Beziehung gehabt, vielleicht sexuell unrein und so weiter und irgendein Gedanke daran kommt, wumm, und das alte Gefühl kommt hoch und du bist in der Ehe, alles ist gut, du liebst Jesus, du gehst in die Gemeinde, du liebst deine Frau und auf einmal kommen diese Gedanken hoch und denkst dir, was stimmt mit mir nicht? Was ist mit mir nicht in Ordnung? Und ich will dir sagen, mit dir ist alles in Ordnung. Der Teufel will, dass du glaubst, dass mit dir was nicht in Ordnung ist. Und er bringt dieses alten Gedanken, die Vergangenheit hoch. Deswegen ist es so wichtig, wenn du nicht weißt, dass deine Vergangenheit begraben ist und erledigt, dann hast du ein Problem, den guten Kampf zu kämpfen. Wenn du denkst, da musst du noch ewig drin rumwühlen, 10 Jahre, 20 Jahre in deiner Vergangenheit irgendwas rauspicken, damit du frei von ihr werden kannst, dann ist das nicht das Evangelium. Das ist es nicht. Du bist erlöst davon. Und wenn du jetzt nicht der Lüge glaubst, wenn du jetzt sagst, nein, stopp, danke Jesus, ich bin neu gemacht, danke Jesus, du hast mich erlöst von damals, das darf mich nicht mehr bestimmen, ich liebe meine Frau und ich bin in einer Familie und da falle ich nicht drauf rein. Was passiert, es verschwindet. Manchmal dauert es, aber es verschwindet. Aber was passiert, wenn du denkst, oh nein, siehst du ja, ich bin davon immer noch nicht frei, ich hänge immer noch da dran, mein Herz hängt da dran, oh Gott, wie soll diese Ehe überhaupt funktionieren, am besten sollte ich gleich aufgeben und so weiter und so fort, ich bin immer noch ein Sünder, weil ich fühle es ja auch und oh, das ist genau der Trick des Feindes. Der Trick des Feindes ist, dir einreden zu wollen, weil du dich fühlst wie ein Sünder, dass du immer noch einer bist. Aber der Punkt ist, du fühlst dich so, weil du etwas Bestimmtes glaubst. Und wenn du das erneuern würdest, deswegen sagt die Bibel in Römer 12,2, Erneuerung des Denkens, Transformation durch Erneuerung des Denkens. Ja, weil wenn du neu denkst, fühlst du auch neu. Ja, das heißt, Gefühle sind nicht das Problem, was wir denken ist das Problem. Es ist nicht, dass die Gefühle sind nicht, Gott hat uns Gefühle gegeben, oh wow, und die sollen wir genießen. Aber bitte heilige, schöne Gefühle von ihm und nicht der Schrott und der Dreck. Ja, sondern nicht die Adamsgefühle, die ihr versucht, dir wieder einzureden, der Feind, indem er dich erinnert an alte Sachen und du fühlst dich danach. Aber hier ist doch die gute Nachricht. Nur weil du es fühlst, heißt nicht, dass es wahr ist. Amen. Lass ich das nochmal sagen. Nur weil du es fühlst, heißt nicht, dass es wahr ist. Und das ist so gut. Und Gefühle können überzeugend sein. Ja, Gefühle können sich überzeugend anfühlen. Sie haben deswegen trotzdem nicht recht. Gott hat recht. Amen. Und wenn diese Gedanken dir sagen, Mann, bin ich hässlich, dann ist der Schild des Glaubens, Moment mal, ich habe irgendwann schon mal Psalm 139 gelesen, da steht, ich bin einzigartig und wunderbar gemacht und meine Seele erkennt es sehr wohl. Was passiert? Der feurige Pfeil steckt fest in deinem Schild des Glaubens und wird gelöscht. Aber was passiert, wenn du drüber nachdenkst? Ja, stimmt, oh Mann, oh guck mal hier, guck mal die eng zusammenstehenden Augen, guck mal dahin, da hast du keine Haare mehr. Oh, guck mal deine kleine Nase. Oh Mann, wenn du lachst, kommt das Zahnfleisch hier vor. Oh Mann. Was passiert denn dann? Was passiert denn dann? Du du legst Holz in das feindliche Feuer. Und es wird stärker. Ihr Lieben, so funktioniert Versuchung. Versuchung, die Handlung der Sünde ist nie der Start für irgendetwas gewesen. Du hast immer drüber nachgedacht vorher. Immer. Es gibt keine Handlung, bevor du nicht drüber nachgedacht hast. Und da ist der Kampf. Der Kampf ist hier. Und das Geniale ist, es ist ein äußerlicher Kampf. Und das ist, was der Feind nicht will, dass du es weißt. Er möchte, dass du denkst, es ist hier drinne. Böser Konrad, guter Konrad. Richtig? So, und da ist ein ewiger Kampf zwischen Gut und Böse in dir. Nein. Das Böse ist nicht mehr in dir. Das Böse ist um dich rum. Und dein Kampf ist, es nicht mehr anzunehmen als deine Wahrheit, sondern zu sagen, stopp, das ist nicht mehr, wer ich bin. Falsche Adresse. Sprich mit der Wand. Ja? Und es ist ein, das ist das, was wir brauchen. Das Problem ist, wir haben in unserem Christenheit zu großen Fokus darauf gelegt, auf diese Emotionssache. Nun, versteh mich nicht falsch, ich liebe Emotionen und ich liebe sie wirklich. Und wer mich kennt, der weiß, es gibt diese Phasen und Zeiten und Tage und da findest du mich auf dem Boden rollen und unterm Stuhl liegen und laut lachen und so weiter. Und ich liebe das. Keine Entschuldigung dafür, tut mir leid. Wenn du damit nicht klarkommst, darüber können wir auch mal ein ganzes Wochenende reden. Aber ich liebe die Begegnung Gottes und die sind manchmal wild. Aber ich möchte dir eine Sache sagen, ich bin nicht davon abhängig. Ich brauche keine Gänsehaut, um zu glauben, was Gott sagt. Brauche ich nicht. Ich brauche kein Show und Schum und Scham, um zu wissen, dass ich gesalbt bin. Das brauche ich nicht. Wenn es kommt, preis dem Herrn. Manchmal denke ich mir, kannst du vielleicht lassen. Weißt du, also bei mir meine ich jetzt. Ne, so, aber das ist ein, es ist nicht das Wichtige. Ich liebe Emotionen, ich liebe sie, aber wir haben nicht gelernt, im Glauben zu wandeln. Und zwar nicht in dieser Art Glauben, der dann sagt, ja, Gefühle sind egal. Weil ich rede nicht von so einem Eisblock-Glauben, der dann da so rumläuft und total hier drinnen total verkümmert ist und das ganze Glauben nennt. Das ist nicht, wovon ich spreche. Ich spreche nicht von so einem kalten, kühlen, abgeklärten, distanzierten und das dann nennen, ich wandle im Glauben. Das ganze Ding ist immer noch eine Beziehung. Das ganze Ding ist immer noch eine Liebe. Ist immer noch eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft, eine Einheit, eine Begegnung. Ja, also da versteht mich nicht falsch, aber ich wandle nicht durch meine Emotionen. Ich wandle nicht durch das, was ich sehe. Ich wandle nicht durch das, was ich höre. Ich wandle nicht durch das, was ich schmecke oder rieche. Ich wandle durch das, was Gott sagt, was wahr ist. Und das ist meine Realität. Das ist meine Wahrheit. Das ist, worauf ich baue, worauf ich stehe. Und das ist manchmal ein Prozess, nicht manchmal ist es eigentlich immer ein Prozess und der ist manchmal leichter, manchmal schwerer und trotzdem möchte ich dir sagen, der Himmel feiert dich, wenn du diese Entscheidung triffst im Angesicht von Widerständen. Die Bibel sagt, er macht uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Das ist, was wir lernen müssen, lernen zu feiern und zu essen, mittendrin, wenn der Feind versucht, gegen uns zu kommen, statt uns zu verstecken, zu jammern, zu weinen und so weiter und wieso ich und warum Herr und so weiter, zu sagen, Herr, ich genieße deine Gegenwart, Herr, ich feiere dich, ich glaube dir, Jesus, du bist gut, ich esse von deinem Tisch und der Feind kann zugucken, wie ich mich an Jesus freue. Ich will das nicht so überhöhen, so ein kleines Visionchen, ja, also so. Ja, ich mag nicht, wenn solche Dinge, das soll nicht, das ist, man ist, niemand ist geistlicher oder wie auch immer, weil diese ganzen Sachen, deswegen, manche gehen da so drauf ab, dass ich da immer denke, oh Mann, ey, na, Christus zu glauben ist das Geistlichste, was du tun kannst, so mal so nebenbei. Aber ich hatte halt dieses Bild, diese Vision, wie auch immer, wo ich an einem Tisch saß, reich gedeckt, mit allen möglichen wunderbaren Essen, ha, lecker. Und da kam eine ganze Armee entgegen, aber Jesus saß mir gegenüber und immer, wenn ich gucken wollte, wo der Feind ist, hat Jesus so gemacht. Und ich habe die ganze Zeit nur seine Augen gesehen. Und ich habe gegessen im Angesicht seiner Feinde, meiner Feinde. Ja, also es ist ein, das ist, wow, das ist Gott zu glauben, das ist Gott zu vertrauen, das ist in der Wahrheit wandeln, das ist wirklich, wirklich die Wahrheit zu nehmen und sagen, das ist meine Realität. Und ich glaube dem Feind kein Stück. Ich gebe dem Teufel keinen Raum. Aber wisst ihr, wie das geht? Sich vor Gott beugen. Demut. Demut. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. Und er wird was? Naht euch Gott, er wird sich euch nahen. Was heißt das? Ist er nicht nah? Nein, es bedeutet, dass wenn du dir bewusst wirst, dass er da ist, wenn du dich zu ihm wendest, dann wird dir klar, wow, er ist da. Wenn du dich zu ihm drehst, wird dir klar, wow, Gott ist hier. Wenn du dich zu ihm wendest, heißt er gar nicht weit. Und sich Gott zu unterwerfen, ist Demut. Und Demut ist deine mächtigste Waffe. Demut, ich bin begeistert von Demut. Demut ist eine schillernde, herrliche Kraft. Es ist so erstaunlich, kaum in Worte zu fassen. Sein demütiges Herz, was ich nicht selber promoten muss, was ich nicht in den Mittelpunkt stellen muss, was nicht immer Recht haben muss, was Sachen stehen lassen kann, was nicht immer das letzte Wort braucht, was nicht überall erzählen muss, was er alle drauf hat oder nicht und schon erlebt hat und so weiter. Ja, ich habe früher mit Menschen geredet und deswegen sage ich, verstehe die Prozesse, das ist kein Richten. Aber ich konnte niemandem zuhören, der mir ein Zeugnis erzählt, von dem, was er erlebt hat mit Gott, ohne innerlich darüber nachzudenken, was ich auch Tolles erlebt habe, damit ich, nachdem der fertig ist, das auch erzählen kann, damit er weiß, ich bin auch ein krasser Typ. Ich so, wenn ihr wüsstet, wie unsicher und minderwertig ich war, wenn ihr wüsstet, das glaubt mir heute keiner, wie völlig durcheinander mein Kopf war, oh Mann. Ich war so gestresst, was Leute denken, Leute sagen und so weiter. Immer weiter. Furchtbar. Keine Freiheit. Totale Gefangenschaft. Und das Problem ist, das Ganze kann sich so auf den geistlichen Bereich auswirken, weil jetzt ist die Gemeinde dein neues Zuhause und jetzt ist das, was da cool ist, das Angesagte. Und dann muss man sich da reindrängen und angesagt sein und genauso cool sein wie die anderen. Und auf einmal wird das Ganze so ein klebriges Ding. Und so, dabei ist Freiheit so schön. Freiheit, du selbst zu sein. Freiheit, nicht mehr zu müssen. Das ist so krass. Und das ist noch gar nicht so lange. Das heißt, als Ermutigung, das hat ein paar Jahre gedauert. Ich habe kein Verlangen mehr, kein Bedürfnis, mich zu beweisen. Ich komme in Gemeinden, auf Konferenzen und so weiter. Ich kenne die Leute nicht, ich weiß nicht, was abgeht. Das sind Leute, die sind mega krass drauf, viel krasser als ich und so weiter. Und ich fühle mich einfach wohl in meiner Haut. Und ich glaube, das sollte jeder von uns. Ich glaube, wir sollten uns wohlfühlen, ohne dieses ständige jemand anders sein zu wollen und sich unsicher zu fühlen und so weiter. Das ist alles Problem an der Identität. Deswegen glaube ich, dass das die wichtigste Botschaft ist überhaupt, zu wissen, wer ich bin, zu wissen, was Gott über mir gesagt hat. Und damit kämpfe ich diesen Kampf, damit stehe ich in diesem Leben, damit sehe ich auf die Wahrheit, damit bin ich einfach ein Überwinder. Ich bin ein Überwinder, weil der in mir wohnt, größer ist, als der in der Welt ist. Und weil ich einfach eine Wahrheit habe, die immer gilt. Und diese Wahrheit zählt, sie zählt, sie zählt, sie ist wahr. Egal was kommt. Und ich bin da mittlerweile so verbissen, wie ein Pitbull, festgebissen, dass ich sogar sagen würde, und wenn es nie auf der Erde durchbricht und ich es persönlich nie sehe, von dem aber Gott gesagt hat, dass es so ist, dann werden es meine Kinder sehen. Und weil ich nicht aufgehört habe zu glauben, weil ich nicht losgelassen habe, werden sie ein Erbe empfangen, was ich nicht haben konnte. Das kannst du theologisch sehen, wie du willst. Ich habe mal, als wir in Amerika auf einer Bibelschule waren, hatten wir einen Auftrag, wir sollen uns herausfordern lassen, im Glauben wandeln und wir sollen für Kranke beten. Und ich bin mit meinem Kumpel da in einen riesen Supermarkt Walmart gegangen und da sind so riesen Gänge in Amerika, so ewig, kannst dich verlaufen drinne und alles ist riesig und wir gucken da so rum und so ein bisschen noch schüchtern und na, mal gucken und dann sagt er auf einmal, da hinten und da ist eine blinde Frau und ich so, oh, können wir nicht mal mit irgendwas Leichterem anfangen? Ja, es ist irgendwie so. Also, und er so, mein Kumpel, so voll on fire. Unsere Lehrer damals gesagt, ja, mach nichts, wo du das denkst, das hast du im Griff. Mach was dich wirklich herausfordert und so weiter. Und na, okay, gehen wir hin. Und hingegangen, für sie gebetet, durften für sie beten. Was ist passiert? Nichts. Nichts passiert. Okay. Ein Jahr später, wir sind wieder in Deutschland, kriege ich eine Nachricht. Selber Walmart, ein anderes Team aus derselben Schule, selber Auftrag, wieder eine Frau, die nicht sehen kann. Sie gehen hin, sie beten für sie, sie sieht. Und Gott spricht zu mir, hättet ihr nicht die Saat gesät und euch getraut, was aussah wie ein Versagen, was aussah, als ob es nicht geklappt hätte, war der Sieg für die, die nach euch kamen. Und wisst ihr, das ist manchmal, das ist das Verrückte im Glauben. Ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, aber es ist nicht alles so eine straight line. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott der Generationen. Und wir leben nicht nur für uns. Wir leben, um eine Legacy zu hinterlassen, um ein Erbe zu hinterlassen. Meine Frau und ich, wir sind beide Erstgenerationen Christen. Und wir saßen mal so, ich weiß noch, im Urlaub an der Ostsee, und wir saßen abends da so und haben so nachgedacht, und wir waren so ein bisschen fast traurig, weil wir so gesehen haben, wir haben so viele Herausforderungen durchzugehen. Dinge, wo wir, wenn wir gute christliche, wie soll ich das sagen, früher war das für mich fast ein Schimpfwort, wenn ich gesagt habe, die Frokis, ja, die frommen Kinder, da habe ich gedacht, oh, die Armen, gut, dass ich drogenabhängig war und so, da habe ich wenigstens richtig Gott erlebt und gehe richtig ab jetzt und die ganzen Kompromissen und auf zwei Stühlen tanzen und so weiter, und das hat mich so, aber dann haben wir auch endlich mal Frokis kennengelernt, die diese ganze diesen Mist nicht erlebt haben, sondern Eltern, die wirklich für Jesus brannten. Und die sind nicht perfekt übrigens, ja, weit von perfekt, aber die sind echt. Ja, die sind echt. Menschen, die für Jesus brennen, die sind echt. Und die daran aufgewachsen sind, und wir haben halt gemerkt, meine Frau und ich, wir haben Probleme. Wir sind jetzt beide, also meine Frau ist kurz vor 20, ich bin kurz vor 40. Das war ein bisschen übertrieben, aber egal. Und wir haben uns halt so drüber nachgedacht, wir haben Sachen zu durchkämpfen in einem Alter, wo Leute, die viel jünger sind als wir, halb so jung sind, schon lange durch sind und die eine Stabilität haben und eine Klarheit haben. Und das sind Kinder von christlichen Eltern. Und wir haben so ein bisschen da gesessen und gedacht, Mann, das ist fast ein bisschen traurig. Wird das überhaupt werden? Weil es gibt Dinge, die in guten Familien sind, die kriegst du nicht einfach so hin. Die kannst du nicht einfach so machen. Das ist Kultur in diesen Familien. Das ist was Wunderbares, wenn du aus einer christlichen Familie kommst mit ehrlich glaubenden Menschen, du solltest Gott jeden Tag dafür danken. Jeden Tag, es ist eine wunderbare Sache. Ja? Und wir haben uns so überlegt und gefragt, und dann fing Gott an, zu uns zu reden, und hat gesagt, wir bauen ein Erbe für Generationen, die nach uns kommen. Und unsere Kinder werden in Dingen lange nicht so herausgefordert sein, wie wir es in manchen waren. Und deren Kinder werden noch weniger und so weiter. Und das war so Hammer. Und ich möchte euch darin einfach ermutigen, das ist Glaube. Glaube ist noch größer als wir selber. Glaube ist größer als sogar unser persönlicher Durchbruch. Nun heißt das nicht, dass du nicht deinen Durchbruch haben sollst in bestimmten Dingen. Aber manchmal dauert es, richtig? Und ich will, oh ja. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass wir verstehen es nicht, okay, aber wir bleiben dran. Und immer dann, wenn wir durch sind, merken wir, dass uns Gott sowieso getragen hat. Richtig? Das, was sich so schwer anfühlte, war gar nicht so schwer, wenn du durch bist. Nur in dem Moment. Und dann kannst du dich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Und dann merkst du auf einmal, es war gar nicht so schlecht. Und dann merkst du auf einmal, wow, ich hatte so eine intime Zeit mit Gott in der Zeit. Wow. Und du checkst gar nicht mehr, was ist denn eigentlich überhaupt? Halt denkst dir fast, Mensch, könnte ich das vielleicht nochmal? Nee. Nicht nochmal. Aber so, es ist sowas Verrücktes dran an uns Menschen, richtig, dass die Situationen, die uns pressen, uns, wenn wir es richtig machen, uns zu Jesus pressen und wir in eine Beziehung reinpressen, die wir anders nie geglaubt hätten, dass sie möglich ist, weil wir einfach den gesunden Druck nicht im Nacken hatten. ist so echt, der Teufel ist eine Puppe, ich sag's euch. Ja. Er ist eine Puppe. Als Israel durchs Rote Meer gegangen ist, wir glauben, das war so eine glorreiche Story. Ja? So, das Rote Meer geht auf. Und Israel, wie 600.000 mit Kindern und Viechern und allem drum und dran, geht einfach schwebend durchs Rote Meer. Echt? Ich glaube eher, da war ein Volk voller Furcht, zitternd, nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und die sollen durch ein Meer latschen, wo links und rechts das Wasser steht. Na klar, 600.000 Leute, kein Problem. Das Problem war eher, dass hinter ihnen eine Armee war und die schützende Wolke von Gott zur Seite ging. Oh, lass mal schnell machen. Sie hatten nur den einen Weg. Ja, und manchmal, und dann mach damit, was du willst, aber der Feind wird benutzt. Und ich weiß, das stresst dich, den einen oder anderen, aber warum ist er noch hier? Ist Gott stärker als er? Ist nicht mal ein Vergleich wert. Es gibt so ein bescheuertes Bild, habe ich mal auf Facebook gesehen, von einem Teufel und Jesus, und die machen Armdrücken. Jesus würde nur so machen. der würde 5-mal um die ganze Welt fliegen. Wirklich. Wo bin ich hier gelandet, Jesus? Oh Mann, das glorreiche Samstagabendende von einem Seminar über Identität. Der Teufel ist ein Spielball. Naja, gut. Es, was ich einfach sagen will, ist, Gott ist groß. Gott ist so groß und es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, zu vertrauen. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Gott ist gut und er hat einen guten Plan für dein Leben. Halleluja. Ah, danke, Jesus. Ja. Leg mal deine Hand auf deinen Nachbarn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag mal, Jesus, wir brauchen eine Betäubungsspritze. Ich hab das ernst gemeint. Warum guckt ihr so? Wir brauchen ein bisschen Lachgas, Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater. Jesus, du bist so gut. Wow. Du bist so herrlich. Danke für die herrlichen Leute, die hier sitzen, Jesus. Danke, Herr, dass jede falsche Identität von ihnen abfällt, Herr. Danke, dass jede Lüge von ihnen abfällt, Herr. Danke, Jesus, dass es einfach jetzt abfällt, Jesus. Jede Lüge, jede Finsternis, Herr. Jede Bedrückung, Herr. Jesus, Vater, jede Lüge, die sie über dich oder sich selbst glauben, Herr. Danke, Jesus, dass es jetzt einfach plumps macht, Herr. Einfach plumps. Einfach von ihnen abfällt. Danke, Herr, dass die Freude am Herrn unsere Kraft ist, Jesus. Und danke, dass wir nicht alles verstehen müssen, Herr, sondern dass wir dir vertrauen dürfen, wie Kinder, Herr, wie Kinder, Jesus. Danke, dass du unsere Kindlichkeit zurückgibst, Jesus. Danke, Herr Jesus, dass wir reif werden, Herr Jesus, aber Herr, nicht unsere Kindlichkeit. Wir verlieren das Kindische, aber nicht das Kindliche, Jesus. Danke, Herr. Danke, Vater, für deine Umarmung und deine Güte heute Abend. Danke, Herr, für deine wunderbare, köstliche Gegenwart, Jesus. Wir ehren dich, wir danken dir für die Wahrheit und wir danken dir, dass wir deine Söhne und Töchter sind. Und dass du uns was zutraust, Jesus, dass du uns echt was zutraust, Herr. Danke, Jesus, dass es so viel größer ist als wir selbst, Herr. Und dass jedes Mal, wenn wir was überwinden, Jesus, Herr, das Reich Gottes mit Kraft kommt, Herr, und diese Welt verändert, Jesus. Ich danke dir, Herr. Danke für starke, in dir starke Kinder Gottes, Jesus. Danke, Vater. Halleluja. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben deine Gegenwart. Ich würde gern noch mal einfach fragen, wenn du hier bist heute Abend und du Schmerzen hast, gerade jetzt, ja, du physische Schmerzen hast und du möchtest frei werden davon, geheilt werden, dann, wenn du kannst, steh doch mal auf. Wenn du nicht aufstehen kannst, dann heb deine Hand. Aber ansonsten, wenn du gesund werden möchtest, wenn du Schmerzen hast, gerade jetzt in diesem Moment, steh einfach mal auf an deinem Platz, wenn du kannst. Wenn du nicht aufstehen kannst, dann kannst du deine Hand heben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, wir lieben dich, Herr. Danke, du bist gut, Herr. Gott tut Wunder. Gott heilt. Jesus ging umher mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Jesus, und ich danke dir für die Leute, die stehen, Jesus. Ich danke dir, dass du Heilung für sie bereitet hast als das Brot der Kinder, Herr. Herr Jesus, ich danke dir, Herr Jesus. Heilung gehört uns. Und ich möchte euch mal bitten, wenn ihr steht, dass ihr die Hand so auf halbe Höhe nehmt. Es sei nicht so schwer zu halten die ganze Zeit. Und ihr, die ihr drumherum sitzt, ja, ihr seid gerade ins Ministry-Team gekommen. Ihr habt einen Test bestanden. Ihr habt durchgehalten bis heute Abend. Und ich möchte euch mal bitten, dass ihr, wenn ihr ein Herz habt, Menschen gesund zu sehen, Ja, dass ihr mal zu jemandem geht, der die Hand gehoben hat. Aber bitte noch nicht beten, okay? Bitte noch nicht beten. Wartet bitte, bis ich den Startschuss gebe. Aber schaut euch doch mal um. Und wenn jemand zu dir kommt, der die Hand auf die Schulter legt, kannst du deine Hand runternehmen, bitte, damit wir wissen, dass du einen Gebetspartner hast. Ja? Also heb deine Hand hoch, wenn niemand da ist für dich. Und ihr anderen, guckt euch mal bitte um. Lasst euch herausfordern. Ja, Jesus ist der Heiler.
Diese Aufnahme wurde dir bereitgestellt von Campfire, der Jüngerschaftsschule in Schneeberg. Wir würden uns sehr freuen, wenn du diesen Service mit einer Spende unterstützen würdest. Alle Infos hierzu findest du auf unserer Homepage www.camp-fire.de.